Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben. Hallo und herzlich willkommen zu Theoquest, dem Podcast auf der Suche nach dem Glauben. Folge Nummer 22, eine Schnapszahl. Und es ist mir eigentlich so, als ob wir gerade neulich erst die 11. Folge gefeiert haben und schon sagten, das sei eine Schnapszahl. Jetzt sind wir schon bei Folge 22. Das geht rasant. Das ist unglaublich.
Ja.
Ich begrüße eben zu dieser Schnapszahl-Folge ganz herzlich mir gegenüber sitzend
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin, und mit mir trinkt oder trinkt nicht.
Im Anschluss höchstens Markus Bartelt, der Host und Gastgeber dieses Podcastes. Nachdem wir jetzt die letzten beiden Episoden ja mit dem schweren Thema der Apokalypse und der Johannes-Offenbarung hatten, dachte ich, wir nehmen jetzt mal ein schönes Thema, etwas leichteres.
Und, bist du auf Kuschelkurs?
Ja, jetzt muss mich mal ein bisschen erholen.
Okay.
Und tatsächlich gibt es ja das Konzept der Nächstenliebe.
Ja.
Und die Nächstenliebe wird ja auch ganz deutlich klar gesetzt mit der Gottesliebe.
Ja.
Ja, also im Grunde genommen haben wir eben das sogenannte Doppelgebot der Liebe, und das heißt, wir haben eine untrennbare Verbindung von Gottes und Nächstenliebe.
Ja, und noch einen dritten Faktor.
Den wirst du mir gleich nennen. Ich weiß auch, dass sowohl Augustinus als auch Thomas von Aquin das immer wieder betont haben, dass die Nächstenliebe ein Ausdruck der Gottesliebe sei und zur ewigen Seligkeit führe. Inwiefern beeinflusst denn jetzt dieses Doppelgebot der Liebe eigentlich unser Verständnis von christlicher Ethik und sozialem Handeln?
Es ist ja kein Doppelgebot.
Es ist im letzten ein Trippelgebot.
Ne? Also wenn man sich mal den Text im Neuen Testament ansieht, dann heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben, Gott lieben wie dich selbst. Und das ist so ein kleiner Halbsatz, den wir in der Verkündigung und in der privaten Meditation der Heiligen Schrift, glaube ich, über viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht wirklich ernst genommen haben. Weil dieses Liebe dich selbst ist, glaube ich, immer sofort unter einen ganz gruseligen Egoismusverdacht gefallen. Während ich sagen würde, wenn ich mich schon nicht selbst ausstehen kann und mich vielleicht auch überhaupt gar nicht kenne, wie soll ich es dann schaffen, den Blick von mir wegzuwenden auf die Nächsten und die Fernsten hin und auf Gott hin? Meine wilde These wäre jetzt, wer sich selbst nicht kennt oder nicht ausstehen kann, ist ständig mit sich selbst beschäftigt. Ja, der hat auch überhaupt gar nicht die Freiheit und das Spielbein, von sich weg, also im guten und vollen Sinne von sich weg auf andere hinzuschauen.
Wo ist denn da die Grenze? Also ich steige aber gleich auf den dritten Aspekt ein. Wo ist denn die Grenze zwischen gesunder Selbstliebe und Narzissmus?
Na, gesunde Selbstliebe ist genau diese Art Selbstachtung, die mich dann freisetzt, zu sagen, es gibt nicht nur mich, sondern es gibt auch noch andere mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Sorgen. Und ich habe Freiraum, mich dem zuzuwenden und Gott zuzuwenden.
Ist es denn, also ich kann mich mir selbst zuwenden, ich kann auch mich Gott zuwenden. Ist denn die Gottesliebe eigentlich nicht einfacher als die Nächstenliebe? Also ich meine, die Nächsten sind ja schwierig. Ja, die haben ja, meine Mitmenschen können ja durchaus fehlerhaft sein, schwierig sein, können verletzend agieren oder ähnliches. Da könnte ich ja auch sagen.
Boah, die können alles, was ich auch kann. Ne?
Genau, da könnte ich doch sagen, ich flüchte mich in die Selbstliebe und die Gottesliebe, und das ist ja dann schon gut. Wozu brauche ich da denn noch die Nächstenliebe?
Das Problem ist, dass Gottesliebe ohne Nächstenliebe halt nicht geht, ne? Ja, ich kann mir irgendwie so ein abstraktes, platonisches Verhältnis zu Gott vorgaukeln, was im stillen Kämmerlein funktioniert und mit der Realität gar nichts zu tun hat, widerspricht aber im Letzten dem biblischen Zeugnis. Ja, also wenn man mal ins Neue Testament reinguckt, dann gibt's im Matthäus-Evangelium so einen feinen Abschnitt, also der spricht über das Gericht, also über das Ende der Zeiten, über die Art und Weise, wie der Evangelist Matthäus, wie der Verfasser des Matthäus-Evangeliums drüber spricht, wie wir einmal Gott gegenübertreten werden. und was Gott dann wichtig ist. Und da passiert was, was denjenigen, der da geschildert wird, völlig überrascht. Da wird nämlich nicht gefragt, wann hast du da gesessen und dich ausschließlich mit mir, Gott, beschäftigt, sondern ihm wird gesagt, du hast Kranke gepflegt, du hast Gefangene besucht, du hast Nackte bekleidet, du hast Hungernden zu essen gegeben. Also alles ganz irdische, ganz menschliche, ganz nächstenliebende Vollzüge, die sind sozusagen der Ort der Gottesliebe und der Gottesbeziehung. Das schließt natürlich Gebet nicht aus oder so. Aber der Jakobusbrief, also Luther mochte den nicht so super gerne, aber der sagt auch, mein Glaube zeigt sich in der Art und Weise, wie ich in der Welt mich bewege und mich handle. Wie ich, also platt gesagt, mit meinem Nächsten umgehe. Mit mir natürlich auch, aber mit meinem Nächsten eben auch.
Das heißt, der Eremit ist auf der Flucht vor den Nächsten quasi, wenn er alleine in seiner Höhle gelebt hat oder in seinem Erdloch in der Wüste und dabei die Nähe zu Gott gesucht hat, hat eigentlich was falsch gemacht, weil er hat ja keine Nächsten gehabt. Vollkommen konstruiertes Beispiel jetzt aber.
Ja, interessanterweise. Es ist nämlich, also das wäre jetzt das absolute Gegenbeispiel, nur das Spannende ist, dass Eremiten ja nie alleine waren. Und das sieht man auch in Erzählungen von Eremiten oder so, dass die, also natürlich sind die erstmal eine Zeit lang irgendwie verschwunden gewesen, aber es hat nie lange gedauert, bis Menschen sie gefunden haben und dann haben sie eine Person gefunden, im besten Falle, und so wird es auch immer wieder beschrieben, die ein guter Zuhörer oder eine gute Zuhörerin war. Also diese ganzen Geschichten, also der ersten Eremiten, ne? Wüstenväter, Wüstenmütter da, drittes Jahrhundert und so. Das sind alles Geschichten natürlich von Menschen, die die Einsamkeit gesucht haben aus dieser Logik des geistlichen Kampfes. Ich muss mich erstmal mir selbst und Gott aussetzen, aber dann bin ich, und in dem Fall halt nicht so handkräftig oder so, so nach dem Motto, okay, ich gehe jetzt in die Gefängnisse oder ich baue Flüchtlingsunterkünfte oder weiß ich was. Aber die haben zugehört. Und das ist ja auch ein Dienst am anderen. Ne? Also haben wir ja auch zum Glück heute noch in unserer Kirche oder in unseren Kirchen. Ich glaube, es gibt ein ganzes Spektrum, wie doll man so in die Welt und das Weltgeschehen impliziert ist. Ja, das kann volle Kanne irgendwo auf dem Mittelmeer auf dem Rettungsschiff sein. Das kann aber eben auch, ich würde jetzt heute mal sagen, in einem kontemplativen Kloster oder so. Also die Art und Weise, für den Nächsten da zu sein, die kann sich massiv unterscheiden. Aber ein Eremit, der kategorisch ausschließt, der Person, die möglicherweise da vor der Höhle steht, auch nur ein Wort mitzureden, der hat, glaube ich, Sinn und Zweck seiner Existenz verfehlt. Aber wo auf diesem Spektrum, das hängt ja auch von mir als Persönlichkeit ab und von meinem Charakter. Ja, also es gibt Menschen, die müssen handfest zupacken. Ja, und die reden nicht so gerne. Und wenn man denen die Ohren voll abkaut, dann sind sie auch nicht so glücklich. Und das ist nicht weniger wert als jemand, der so ganz ruhig ist, gut zuhören kann, vielleicht auch nicht viel redet, aber wo dem anderen im Zugehört werden einfach das Herz aufgeht, die Knoten sich lösen oder ähnlich. Das sind unterschiedliche Begabungen. Also ich glaube, diese ganze Bandbreite ist so bunt, wie wir Menschen sind. Und die Aufgabe ist eher zu fragen, was ist denn die mir gemäße Art der Nächsten- und Gottesliebe?
Weil wir ja Hand aufs Herz doch auch tagtäglich mit der Nächstenliebe vielleicht das ein oder andere Mal scheitern, also im Alltag. Also die vollkommene Nächstenliebe, da ist schon ein harter Brocken. Aber was sagt denn dieses Scheitern dann über unsere Gottesliebe aus? Also wenn wir versuchen, Nächstenliebe zu leben, aber wie gesagt, es nicht schaffen.
Gar nichts.
Das ist gut, das beruhigt mich.
Weil, also ich glaube, Scheitern gehört zum Geschäft. Wenn ich nicht scheitere, wenn ich nicht an meine Grenzen komme, dann ist das unmenschlich. Also es geht jetzt nicht drum, katastrophal an die eigenen Grenzen zu kommen, ne? Also es geht nicht drum, daran kaputt zu gehen oder so. Sonst, wir hatten das immer mal wieder, ne? Wenn ich mich perfekt mache oder perfekt sein will, dann gehe ich im Zweifelsfall ja am ehesten am anderen auch vorbei und an mir selbst auch. Also wir hatten das auch schon mal, heiter scheitern, ne? Also die Frage ist weniger, wie erfolgreich bin ich mit dem, was ich für meinen Nächsten, meine Nächste tue, sondern in welcher Haltung tue ich es? Also tue ich es wirklich in der Haltung des Zugewandtseins, des ich nehme mich zurück, um bei dir und deinen Anliegen zu sein oder deinen Nöten zu sein. Ja, natürlich, wir haben auch psychische Begrenzungen, so ist das nicht, ne? Also, und nicht jeder kann alles. Wenn ich jetzt wahnsinnig werde, wenn ich in der Bahnhofsmission mit intoxikierten Menschen zu tun habe, wenn ich das einfach nicht kann, dann ist es möglicherweise für mich nicht der richtige Ort, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Und Gott zu lieben. Viel spannender ist die Frage, wo sind denn die Orte, diese Liebe ins Tun zu bringen, die mich zwar vielleicht mal herausfordern, aber mich nicht überfordern, mich nicht kaputt machen oder so.
Gibt es denn auch Situationen, in denen Nächstenliebe vielleicht gar nicht möglich ist oder unter Umständen sogar schädlich wäre?
Das Neue Testament geht ja weit über Nächstenliebe heraus, also spricht halt auch von Feindesliebe. Das ist, glaube ich, eine richtig steile Herausforderung. Aber ich glaube, man muss sie einfach so nehmen, wie sie ist. Also Jesus Christus stellt das sozusagen vor uns als Einladung. Ja, also ich muss das, wenn ich das als absolute Verpflichtung nehme, kann ich daran, glaube ich, nur scheitern. Ja, weil es gibt einfach Grenzen meiner Person. Aber wenn ich es als Einladung nehme, sozusagen, immer wieder zu fragen, ist denn meine Grenze schon wirklich erreicht oder kann ich mein Herz noch mal ein kleines Stückchen weitermachen? Dann bin ich, glaube ich, sozusagen auf dem richtigen Pfad.
Naja, weil ich habe so daran gedacht, es gibt ja auch sowas wie Selbstschutz. Also ist ja die Selbstliebe wieder.
Ja.
Und wenn ich jetzt an toxische Menschen denke, die man in seinem Umfeld haben kann, da ist ja dann die große Frage. Also wie kann ich da ein Gleichgewicht halten zwischen dem Selbstschutz und meiner Selbstliebe und Selbstachtung und dem Zugehen auf den anderen, um eben Nächstenliebe zu praktizieren? Also wie kann man da so die Balance halten, das Gleichgewicht halten?
Das ist, glaube ich, eine Frage der eigenen Spürigkeit. Also Nächstenliebe heißt nicht Selbstaufgabe oder so, ne? Also weil wenn ich mich selbst aufgebe, dann kann ich ja demnächst auch niemandem mehr helfen, ja? Ja, dann mache ich mich ja selbst zum Hilfebedürftigen. Also das ist, glaube ich, nochmal auf der anderen Seite die andere Medaille. Es ist ja auch eine Kunst, dort, wo ich alleine nicht mehr weiter kann, mir helfen zu lassen. Je robuster man im Leben unterwegs ist, desto schwieriger ist das ja, zu sagen, hier kann ich nicht mehr weiter und lasse mir helfen. Das ist, glaube ich, auch noch eine gute Einübung. Ne? Aber ja, nein, Nächstenliebe heißt nicht, ich mache das bis zur Selbstzerstörung oder so. Damit ist ja nichts gewonnen. Ne?
Also ich muss da ein ausgewogenes Verhältnis letztendlich finden.
Genau. Ne? Also die Frage ist ja auch immer, und ich glaube, das ist wieder so ein ganz gutes Kriterium, ist das, wofür ich mich einsetze und wie ich mich da einsetze, auf Dauer und im Ganzen fruchtbar. Und natürlich gibt's mal Situationen, wo man sagt, okay, jetzt ist mal so volle Kanne Einsatz dran. Das geht dann mal ein paar Wochen, ein paar Monate. Aber dann muss man auch wieder gucken, dass die eigenen Kraftreserven nicht kaputt gehen. Also natürlich kann ich in Extremsituationen ganz viel reinschmeißen, sozusagen. Aber dann muss ich mich auch gut fragen, stimmen die Quellen noch? Ja, also ich kann halt nichts weggeben, was ich nicht habe. Also die mittelalterlichen Mystikerinnen haben so ein schönes Bild gehabt, dass sozusagen der Quellbottich gefüllt sein muss, ne, bevor ich dann wieder Wasser auf vertrocknete Felder fließen lassen kann. Und das ist nichts Egoistisches, zu schauen, wo sind meine Quellen, wo schöpfe ich Kraft. Und ich glaube, da kann Gottes Beziehung eben auch eine ganz große Rolle spielen für glaubende Menschen, weil es mich halt mit etwas verbindet oder in Verbindung bringt, was größer ist und mehr ist als ich selbst und was ich nicht machen kann, sondern woraus ich mich beschenken lassen darf. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine große Sache mit der Nächstenliebe. Natürlich muss ich was tun wollen, sonst kriege ich mein Hinterteil nicht hoch. Aber im Letzten, also für mich heißt Nächstenliebe auch, mich von dem Machen im Sinne von ich mache es und es ist alles einer Machbarkeitslogik unterworfen, sondern es ist etwas, was gratis ist, was ich weiterschenke, was ich selbst empfangen habe.
Nun stellen dich immer als Theologin und Seelsorgerin vor. Ich glaube, wir haben heute den Schwerpunkt bei der Seelsorge. Wie machst du das denn ganz konkret? Also du hast ja den Punkt, dass du seelsorgerisch mit Menschen umgehst, Nächstenliebe praktizierst. Du wirst auch ein bisschen Selbstschutz dabei haben müssen, vermute ich. Also auch da musst du deine Grenzen mal definiert haben. Also wie machst du das für dich? Und der zweite Teil der Frage hinterhergeschoben. verschoben. Welche konkreten Tipps kannst du uns denn geben, tatsächlich Nächstenliebe erfolgreicher umsetzen zu können oder aufmerksamer umsetzen? Nicht Erfolg, aber aufmerksamer umsetzen zu können. Das ist so die zweigeteilte Abschlussfrage.
Ja, wie mache ich das selbst? Also ich glaube, im Laufe der Jahre habe ich einigermaßen gut herausgekriegt, was so die Dinge sind, die mich die Palme raufbringen, die mich sozusagen außerhalb meiner selbst bringen. Da würde ich sagen, ich schaue gut drauf, dass ich denen nicht zu häufig begegne. Ja, also dass das mich nicht völlig überfordert und dann so Reservoir auffüllen. Ja, okay, für mich persönlich ist das natürlich immer Zeit für das Hören auf Gott zu haben. Vulgo Gebet. Also ich rede da weniger, ich bin da eher schweigend unterwegs. Und dann alles, was schön ist. So. Also das, die ganze Welt redet von Achtsamkeit, ja, oder Aufmerksamkeit oder so. Und es sind aber auch wirklich die kleinen Dinge. Wenn ich im Laufe meines Tages so kleine Sachen sehe, die mein Herz ein bisschen vor Freude hüpfen lassen. Und wenn es mir dann gelingt, dass das nicht so vorbeihuscht, sondern dass ich einen kleinen Moment habe, wahrzunehmen, wie toll und wie kostbar das ist. Das sind solche Reservoir-Füllmethoden für mich persönlich, ne? Und dann kann man fragen, also jeder Mensch muss sich fragen, was ist denn für mich das Passendste, ne? Aber wenn mir sowas super schwer fällt, in meinem Alltag die feinen Sachen wahrzunehmen, ja, weil sie immer so schnell wegrutschen bei all dem Negativen, was mich möglicherweise beschäftigt und belastet und nervt und ärgert und sonst was, dann kann man sich mal, wenn man Hosen trägt oder Röcke, zumindest mit Taschen, kann man sich sozusagen in die eine Tasche mal so 5 Murmeln legen und immer wenn mir was Feines passiert, dann nehme ich sie aus der einen Tasche und lege sie in die andere und dann kann ich abends mal gucken, wie viel Murmeln denn in der anderen Tasche gelandet sind.
Das ist sehr schön.
So viel zu praktischen Tipps. Ansonsten ist das, glaube ich, so individuell. Wir als Kirche haben ja viele Angebote dafür, Exerzitien oder geistliche Begleitung, wo man rausfinden kann, was ist denn meine eigene Art und Weise, an Gott anzudocken, damit meine Reservoirs nicht leerlaufen, wenn ich für mich und für die anderen da bin.
Wunderbar. Ich werde mir gleich 5 Murmeln von meiner Tochter holen und das ausprobieren und die beim nächsten Mal davon berichten.
Ja, gerne. Ich bin gespannt, wie das für dich war.
Elaine, ganz, ganz tollen lieben Dank.
Ja, bitte gerne.
Für diese schönen Erkenntnisse und Einblicke in das Thema. Wir hören uns dann wieder zu Folge 23.
Ja.
Ja, also ein Ende ist nicht in sich. Und bis dahin wünsche ich
gut.
Erstmal noch eine gute Zeit.
Tschüss.
TheoQuest – auf der Suche nach dem Glauben.